Tatsächlich hat sich's gefüllt. Als ich mich gesetzt habe, da war ich fast alleine hier. Umso mehr freue ich mich, euch alle zu sehen. Gestattet mir schon eine Sekunde. Gucken, wer alles da ist. Schön. Herzlich willkommen nochmal. In dir liegen verborgen alle Schätze, der unter anderem der Erkenntnis. Gell? Ich wollte da gerade mal einhaken bei dir, Angelika. Schätze der Erkenntnis, auch wer ich selbst bin, wer wir sind. Auch das ist verborgen in Christus. Wollen wir uns mal auf den Weg machen heute Morgen, oder? Es ist ja keine so eine lustige Predigt heute Morgen, aber das braucht es manchmal auch, gell? Knochenarbeit, ich habe schon den Daumen gesehen. Es gibt ein bisschen Knochenarbeit heute Morgen. Der Titel ist, den habt ihr schon, glaube ich, mindestens 10 Predigten habt ihr darüber gehört. Unsere Identität in Christus. Stimmt es? Habt ihr schon mal eine Predigt darüber gehört? So kann ich also nichts falsch machen. Das ist ganz prima. Unsere Identität in Christus. Auch das wissen wir, weil es in Christus verborgen ist, diese Weisheit, dieses Wissen. Ich möchte abkürzen, ich komme heute Morgen mit dem 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 1 bis 10 daher. Ich verschone euch zunächst einmal alle Verse vorzulesen, sondern lese nur die wenigen Aussagen daraus vor. Ihr aber, jetzt geht's um euch, seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde. Und dann geht es weiter damit ihr die großen Taten, es geht auch ums Warum, warum seid ihr so? Damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis und sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Short Version von den ersten 10 Versen in 1. Petrus Kapitel 2. Ein Schlüsselwort, wenn wir uns mit der Thematik Identität in Christus befassen, ein Schlüsselwort zumindest aus Petrus Briefsicht ist in 1. Petrus in Kapitel 1. Wir wissen alles, wenn man ein Buch aufschlägt, fängt man vorne an und da heißt es in Kapitel 1, Vers 1 folgendes. Es beginnt so. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben. Es taucht dann nochmal in Vers 17 auf, selben Kapitel 1, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Fremde, ganz kurzer Abstecher, an wen ist es geschrieben, wo befinden sich die Christen? Die Christen sind von Jerusalem aus vertrieben, die Juden sind vertrieben und sie haben sich in der heutigen Türkei, in der ganzen Türkei, vom Schwarzen Meer bis runter nach Antalya, wo alle Leute in Urlaub gehen, haben sie sich da verteilt. Auch in der Gegend von Ankara, da sind die Galater, ehemalige Kelten, blonde Haare, ehemalige Schwabe, würde man sagen, die hat es dann Richtung Ankara, Galatien verschlagen. An diese Leute, an diese Fremdlinge, die wie gesagt ursprünglich aus dem israelischen Raum gekommen sind, an diese Leute ist dieser Brief geschrieben. Mit Fremdlingschaft ist gemeint der Aufenthalt weg von der Heimat, also logischerweise in der Fremde. Und dann bringt es Paulus noch einmal direkt im Anschluss zu unserem heutigen Predigttext in Kapitel 2, Vers 11 auf den Punkt, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge, haben wir es wieder, und Pilger, also Fremdlinge, wenn es um unsere Identität in Christus geht, geht es unmissverständlich auch um die Aussage Fremdlinge. Ihr seid Fremdlinge. Ich bin ein Fremdling. Hört man nicht so gerne. Mit Fremdlingschaft ist gemeint der Aufenthalt weg von der Heimat, also logischerweise in der Fremde. Und dann bringt Petrus noch einmal direkt im Anschluss eben von Kapitel Geliebte. Wie gesagt, ich wiederhole es, ermahne euch als Fremdlinge. Das Wort Fremdling bedeutet ohne Pass, nicht dazugehörig, ohne Heimat, als Nichtbürger in der Fremde sein oder heute sagt man auch gelegentlich dazu Flüchtling. 10 Jahre Aussage Frau Merkel, da ist uns der Begriff Flüchtling schon wirklich geläufig, denke ich mal. Und aus diesen Bedeutungsfeldern hören wir schon heraus, dass es bei dem Wort Fremdling um Menschen geht, deren Identität ein Stück weit in Frage gestellt ist. Wenn ich ein Göppinger bin, dann weiß ich, wo ich nachgehöre, auf Schwäbisch gesagt. Wenn ich aber ein Fremdling bin, dann habe ich da schon größere Probleme. Von anderen ist diese Identität in Frage gestellt und oft auch von mir selber. Ja, wo gehöre ich denn überhaupt dazu? Hier geht es vor allem in diesem Text um Judenchristen und um Heidenchristen, die zum Glauben gekommen waren an Jesus Christus. Da hat sich durch ihren zum Glauben kommen was Fundamentales in ihrem Leben verändert. Und Petrus beschreibt es am Anfang mit den Worten wiedergeboren. Das war diese fundamentale Veränderung. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Da hat eine Veränderung stattgefunden, eine Standortveränderung, eine Identitätsveränderung. Es geht also um Juden, die durch ihre Hinwendung zum Glauben an Jesus Christus nicht mehr zugehörig waren, weder zum Judentum noch zum Heidentum. Irgendwo haben sie sich dazwischen befunden. Ja, wo gehöre ich denn überhaupt dazu? Also zur Welt des Unglaubens, um Welt des Götzentums. Da gab es in jeder Stadt jede Menge an Tempel, die zu besuchen waren. Es ist eine Welt, die für lange Zeit auch ihre Welt gewesen ist. Da kannten sie sich aus, von den Werten her, von den Zielen her, von den Gewohnheiten her und natürlich auch von den Ansprüchen, was diese Welt von ihnen gefordert hat und was ihre Denkweisen waren. Da kannten sie sich aus. Und jetzt sind sie zu Fremdlingen geworden. Und nun hat er auf einmal diese Wiedergeburt alles verändert. Durch diese Wiedergeburt ist wirklich so vieles von ihrer Lebensweise, von ihrer Lebenssicht auf den Kopf gestellt worden. Den alten Freundeskreis, die alten Denkmuster, gemeinsame Abenteuer, sich auf Festen einfach einen drauf machen. Ihr wisst, was ich meine, Männer. All diese Dinge haben sich verändert. Das war nicht mehr das Ziel von einem guten Wochenende. All dies ist für uns oder für diese Menschen damals keine Option mehr gewesen und es hat auch nicht mehr befriedigt. Es war nicht mehr befriedigend, am Wochenende sich einen drauf gemacht zu haben. Da fehlt was. Die Gesprächsthemen kommen auch irrelevant vor mit der Zeit. Über die Witze, die gemacht werden, kann man mit der Zeit auch nicht mehr lachen. Sind nicht mehr so lustig. Man kann also nicht mehr alles mitmachen und zu allem mitlachen wie früher, weil die Werte, die persönlichen Werte sich verändert haben. Durch diese neue Identität. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Judenchristen, die auf einmal, und das müssen wir uns mal vorstellen, nicht mehr Teil der Synagogengemeinschaft waren. Und für die nun nicht mehr das jüdische Reinheitsgebot gilt. Wenn man auch in Deutschland, in Stuttgart, das Judentum mal kennenlernt, ist hochinteressant. Da wird alles getrennt in der Küche, zum Beispiel. Essenseinschränkungen und die überlieferten Traditionen des Judentums sind nicht mehr Maßstab ihres Handelns, sondern Jesus Christus. Da ist etwas passiert im Leben, ganz praktisch. Und wenn man ein Leben lang so gedrillt wird, dass man sich so nicht anders verhält, dass das der Maßstab ist, dass das der Weg ist, dass das buchstäblich das Geländer ist, an dem man sich im Leben festhält. Und ist ja was Gutes, am Geländer sich festhalten, sonst fällt man auf die Schnauze. All das ist plötzlich weg. Ja, woran soll ich mich denn noch orientieren und festhalten? Und wir haben gesehen im Neuen Testament, vor allem in der Apostelgeschichte, was das auch für Paulus und Petrus bedeutet hat. Wie groß der Hass plötzlich war auf die Bekehrten, auf die, die das Judentum hinter sich gelassen haben. Da passieren dann Morddrohungen, die die beiden bekommen haben, Verleumdungen, Verfolgung, ja körperliche Angriffe. Eben weil Paulus zum Beispiel als gesetzestreuer Jude, er war ja sozusagen Gelehrter, der wirklich was drauf hatte, auf einmal ein Nachfolger Christus geworden ist. Nestbeschmutzer, würde man auch sagen. Das ist die Situation, die Petrus vor Augen hat, wenn er an die auserwählten Fremdlinge seinen Brief schreibt. Also da kommen wir her, wenn wir das Thema aufgreifen, meine Identität in Christus. Fast alles, was bisher die eigene Identität ausgemacht hat, was dir eine Sicherheit gegeben hat, Freundeskreise, Gemeinde, Kultur, das alles wird auf einmal in Frage gestellt und aus einem neuen Blick und Lebenswinkel betrachtet.
Für Judenchristen und Heidenchristen stellt sich nun die Frage, wer bin ich denn überhaupt? Was ist meine Identität, wenn alles andere wegfällt? Was bisher meine Identität begründet hat? Und wo ist nun meine Zugehörigkeit? Wo gehöre ich dazu? Und wo muss ich raus? Was muss ich verlassen? Das ist ja auch nicht ganz so nebensächlich. Wenn ich dort nicht mehr zugehörig fühle oder wenn ich mich dort nicht mehr zugehörig fühle, wo gehöre ich denn dann überhaupt hin? Dieses Ringen passiert ja auch in unserer Zeit ganz real heute. Wo ein Mensch aus einem nichtchristlichen Umfeld kommt, da sind es ja ähnliche Fragen. Habe ich selber so erlebt, wo gehöre ich denn jetzt nun dazu? Ist nicht immer so einfach. Und dieses Ringen wird um ein Vielfaches intensiviert, wenn Verfolgung, wenn Leiden plötzlich eine Rolle spielen, so wie im ersten Jahrhundert. Open Doors könnt ihr heute noch einiges darüber erzählen, was passiert, wenn man die Lager wechselt. Und an diese auserwählte Fremdlinge, liebe Gemeinde, schreibt Petrus diese Bibelverse heute. Dadurch macht er deutlich, dass ihre Identität nicht einfach nur gemacht ist, sondern sie ist auch empfangen. Durch ihre Wiedergeburt haben sie eine neue Identität empfangen. Dass die Zugehörigkeit zu Jesus Christus nicht gegründet ist auf ihre eigene Leistung. Da haben wir ein paar Abendkurse bei der Volkshochschule gemacht und nun sind wir Christen. Nein, da ist etwas anderes passiert. Oder auch, dass ihre Identität nun plötzlich durch die Anerkennung anderer geschehen ist. Nein, es ist allein durch Jesus Christus geschehen, dass sie eine neue Identität empfangen haben. Durch seine Erlösungstat sind sie zum Volk Gottes geworden. Und Petrus setzt logischerweise und interessanterweise hier im Alten Testament an. Das war typisch für die ersten Führer der Juden und der Christenheit. Im Alten Testament, vorne fängt man an. In der Geschichte Gottes mit Israel, dem erwählten Volk, und damit macht er für die Fremdlinge deutlich, die diese Worte hören und lesen, nämlich, dass in der Geschichte Israels, dass da auch ihre Geschichte verborgen ist und zu finden ist. Auch für die Judenchristen und Heidenchristen, dass sie durch Jesus, wie gesagt, eine neue Identität bekommen haben. Und es lautet dann so, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Das kennt man, diese Aussage Gottes an das Volk Israel. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Du bist auserwählt und zwar ganz bewusst auserwählt. Du bist kein Zufall. Das ist eine existenzielle Grundfrage des Menschen. Wo komme ich her? Das ist kein Zufall. Wir sind Gottes erste Wahl, nicht die zweite und nicht die dritte und auch nicht die letzte. Wir sind Gottes Wahl, weil er uns nicht an unserer Leistung gemessen hat, sondern weil es seine Entscheidung war. Wenn man übrig geblieben ist, das kennen wir noch von der Schule, oder ich zumindest. Ich war bei den Fußballern, war ich bei der Schlechteste. Oh, das war ein Graus. Ich war unheimlich schnell. Da war ich Schnellste teilweise in der Klasse. Aber im Fußball, mit dem Ball am Fuß, das war nichts bei mir. Und dann war es so, dann gab es zwei Kapitäne. Ihr kennt es ja noch. Und jeder darf sich dann seine Mannen raussuchen zum Kicken. Und wenn du dann bei der Letzte bist oder der Letzte bist, dann kommst du saublöd vor. Also, ja, ihr seid alles bessere Fußballer gewesen, Männer wie ich. Aber mir ging es dann nicht so toll. Was bedeutet das für den Letzten, wenn er der Letzte ist? Schlimmer geht's nimmer. Du bist nicht auserwählt, sondern du bist übrig geblieben. Das ist ein Gefühl, das viele in dieser Welt mitbekommen, in der Schule bis zum Arbeitsplatz. Wir kennen eine Oma, eine ältere Frau, die dann über ihre Familie immer wieder erzählt. Und dann redet sie über ein Kind, das sie hat. Sie hat mehrere Kinder. Ja, über das Kind sagt sie immer, das ist ein Betriebsunfall gewesen. Mehrfach haben wir das gehört. Und immer haben wir uns was dabei gedacht. Das arme Kind. Das arme Kind, wenn die Mutter zu dir sagt, du bist ein Betriebsunfall gewesen. Bist nicht geplant, bist nicht gewollt, bist nicht gewünscht gewesen. Was Petrus aber hier deutlich macht, ist, wir wurden auserwählt. Das war ihm ganz wichtig. Bist kein Betriebsunfall, bist auserwählt. Nicht aufgrund deiner Leistung, sondern aufgrund von Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Ihr seid königliches Priestertum. Das ist ja wirklich Highlight. Das ist toll. Es sind nicht mehr die Priester und Hohepriester, die Zugang zu Gott haben, wie im Alten Testament,
sondern der Zugang zu Gott ist für alle Gläubigen. Da passiert was. Für alle Gläubige ist dieser Zugang durch Christus frei geworden. Zu Gott, zum himmlischen Vater. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei geworden. Königliche Priesterschaft, nicht mehr Flüchtling. William Barclay weist darauf hin, im Priestertum aller Gläubigen hat der Priester nicht mehr nur Zugang zu Gott, sondern auch die Aufgabe, andere zu Gott zu führen. Also mit diesem Rollenwechsel, ich bin Priestertum Gottes, habe ich auch eine Aufgabe bekommen. Der Begriff Priester, eher bei uns im evangelischen Filztal nicht so bekannt, eher weiter hinten. Im katholischen Umfeld, da ist der Priester der Pontifex, der Brückenbauer. Der Brückenbauer. Und Bestimmung, klar, ihr seid Brückenbauer. Und dann heißt es noch dazu, ihr seid besondere Brückenbauer, ihr seid heilig. Heilig, abgesondert sein für Gott. Heilig bedeutet nicht, dass wir perfekt sind, sondern dass wir zu Gott gehören. Ihr gehört zu Gott, ihr seid zu Gottes Mannschaft auserwählt worden. Heilig sein bedeutet, mein Platz ist nicht mehr in der Dunkelheit, nicht mehr in diesem heidnischen Umfeld der damaligen Zeit, sondern im Licht Gottes. Und die letzte Definition, ihr seid ein Volk zum Eigentum. Ich gehöre jemand. Also zu Fremdlingen, die durch ihren Glauben an Jesus nun nicht mehr Teil ihres Volkes, dieser Riesenwechsel, nicht mehr Teil ihres Volkes sind und ihrer Geschichte, sondern zu Volk Gottes. Ihr seid ein Volk zum Eigentum. Wir haben ja hier in der Gemeinde auch etliche Muslime auch schon getauft. Für sie bedeutet, sich zu Christus zu bekehren, Christ zu werden, oftmals eine Riesennummer, denn sie wechseln buchstäblich ihre Familie. Ich hatte das erlebt, in einem Alpha-Kurs, den wir gemacht haben, war eine Lehrerin, eine Muslimin, die dann daran teilgenommen hat. Und die hat irgendwann hat sie es nicht mehr gepackt, weil sie sagt, wenn meine Oma wüsste, dass ich hier bin, und dann hat es bei mir geklingelt, da hängt eine ganze Familie dahinter. Wenn sich jemand aus dem muslimischen Umfeld bekehrt, da hängt die ganze Familie dran. Und das bedeutet, dass die Leute unheimlich herausgefordert sind. Zu diesen Fremdlingen, die alles verloren haben, spricht hier Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wie klingt das für Herausgerufene, die alles verloren hatten? Wie heimisch gelingt das, du bist mein, du gehörst zu mir, du bist auserwählt. Du bist kein Zufallsprodukt und auch bist da irgendwo was daneben gegangen. Was diese Worte, die so vertraut sind, was diese Worte für die Christen im ersten Jahrhundert in der Diaspora, in der Verfolgung, in der Zerstreuung heißt es ja auch, bedeutet, lässt sich fast nicht erahnen. So großdimensional ist es. Ein neues Leben, eine neue Identität, das so ganz anders ist als alles, was vorher bekannt war. Identität in Christus, Identität in Gott, der Mensch geworden ist, der in die Geschichte der Menschen eingetreten ist. Der am Kreuz um unserer Sünde willen hingegeben ist und um unsere Rechtfertigung willen von den Toten auferweckt wurde. Die Frage nach unserer Identität ist nicht nur deshalb interessant, weil sie zu den zentralsten Themen des Menschen überhaupt zählen, sondern auch der zentralen Themen der Philosophie, der Soziologie und natürlich auch der Theologie gehören, sondern auch, weil sie eines der größten Herausforderungen ist in unserer heutigen Zeit. Was ist meine Identität? Spricht man mit den Menschen hier in Göppingen, kommst du auf dieses Thema spätestens nach dem dritten Satz. Wir leben in einer Zeit, in der Identität nicht mehr nur als eine gegebene Wirklichkeit gesehen wird, es ist halt so, sondern immer mehr kommt ein Wort auf, das heißt Konstruktion. Konstruktion auf Schwäbisch, ein Modewort heute. Identität als etwas, das immer wieder neu definiert werden kann und inzwischen fast schon werden muss. Der Soziologe-Papst Anthony Giddens hat mal folgenden Satz gesagt, wir sind nicht, was wir sind, sondern was wir aus uns machen. Wir sind nicht mehr, was wir sind, sondern was wir aus uns machen. Okay.
Das Brisante an dieser Frage nach der Identität ist die Frage nach meiner Bestimmung. Was ist denn meine Bestimmung? Warum bin ich denn hier auf dieser Welt? Warum bin ich von Gott gewollt, geschaffen? Nach dem Sinn unseres Daseins, wozu bin ich da? Alle Menschen kommen nicht an dieser Frage vorbei, wozu bin ich da? Was ist meine Bestimmung? Daher, wenn wir wissen, wer wir sind, können wir auch beantworten, was unsere Bestimmung ist. Wenn meine Identität geklärt ist, dann kann ich auch meine Bestimmung klären. Ich habe mir da ein blödes Beispiel ausgesucht. Echt ein blödes Beispiel. Wenn man sagt, das ist ein Schiff, dann ist eigentlich mit der Definition Schiff auch die Bestimmung geklärt. Wozu ist ein Schiff da? Um auf dem Meer zu schwimmen. Um Wellen zu bezwingen, um hinauszufahren, wenn es nichts mehr als nur noch Wasser gibt. Dazu sind Schiffe da. Natürlich ist es so, dass wenn Schiffe am Hafen liegen, geankert liegen, dann sind sie sicher, da passiert ihnen nichts, dann gehen sie nicht unter. Aber wenn sie sich rausbegeben auf den Ozean mit Windstärke 9, dann kann es schon richtig brenzlig werden. Aber ihre Bestimmung ist, hinauszufahren. Sie sind Schiffe, das ist ihre Identität. Wenn man das nicht weiß, was ein Schiff ist, wenn man also nicht weiß, wer man selber ist, kann man das auch natürlich auf dem Land machen. Man kann ein Schiff benutzen auf Land, gar kein Problem, habe ich festgestellt. Ich war in Urlaub in Jugoslawien gewesen mit meiner Eine zusammen, haben zum Balkon rausgeguckt und da ist unten ein Fahrzeug aus München vorgefahren, so ein dicker Brummer, und da hat er hinten einen Anhänger dran gehabt, da war ein dickes, großes Boot drauf. Er wollte vermutlich mit diesem Boot dort in Kroatien aufs Meer rausfahren. Schau, ein tolles blaues Meer. Aber dann habe ich das beobachtet und Folgendes habe ich gesehen. Dann steigt der Eigner aus dem Auto aus, klettert auf das Boot hoch. Und was tut er? Er geht runter in den Unterdeck und dann holt er eine Bierkisten raus. Und noch eine Bierkiste. Und noch eine Bierkiste. Das ist gar nicht fertig, weil er so viele Bierkisten hat er dabei gehabt. Ich flachse nicht. Der hat die Bierkisten praktisch ins Boot reingeht. Das war damals noch in den 80er Jahren, da war alles noch nicht so wie heute. Das war einer, der hat eine Münchner Nummer gehabt, der hat wohl sein Münchner Bier nicht vermissen wollen. Und vielleicht wird Nachbarschaft auch noch welche mitgenommen. Also es geht auch, mit der Identität ein Schiff zu sein, kann man, wenn es blöd kommt, kann man natürlich das auch als Lastwagen verwenden. Aber ist das denn die Bestimmung eines Schiffs, so ein Lastkarren zu sein? Wohl nicht. Und so geht es vielen Menschen heute. Eigentlich sind sie für etwas ganz anderes bestimmt, für etwas ganz anderes beauftragt, als Bierführer zu sein. Wir alle wissen, dass auf dem Land sehen wir halt nicht so viel von der Identität eines Schiffes, dann steht es halt rum. Oder es ist auf einem Anhänger drauf, aber wenn es rausfährt aufs Meer, die Wellen bezwingt, rauf und runter, dann wissen wir, was die Bestimmung eines Boots, eines Schiffes ist. Also, in der heutigen Zeit ist es aber so, dass die Identität oft auch eine Konstruktion ist. Wir müssen selber bestimmen, was wir sind. Und das kann sich dann beliebig verändern von heute auf morgen. Mit meinem Gefühl und dem Zeitgeist, bei dem etwas erlaubt ist oder nicht, scheint alles zu gehen heutzutage. Aber dann passiert das Gleiche mit unserer Bestimmung und mit unserem Leben. Da gab es dann das Buch, ich glaube, ich habe das auch mal gemacht, Leben mit Vision. Habt ihr auch mal gemacht, dieses Buch? Schon lange hin, gell? Das wurde in Milliarden, nein, Millionen Bestseller, dieses Buch. Warum? Weil er etwas von unseren menschlichen Fragen aufgegriffen hat. Leben mit Vision. Ist ein Mega-Bestseller geworden und hat einen wunden Punkt unseres Menschseins angepackt. Die Frage nach der Vision, die unser Leben bestimmt, nach der Sinnfrage, warum ich überhaupt da bin, was unser Handeln beeinflusst, das ist die Grundfrage des Lebens. Wozu bin ich da? Wozu bin ich, wenn ich Christ bin, was ist dann mein Auftrag? Und deswegen wurde es auch so oft verkauft. Da gab es nochmal einen Walton, hieß der, der hat gesagt, auch ein Soziologe, eine der größten Entscheidungen, die wir bezüglich unserer Vision treffen müssen, ist, wie wir uns selbst sehen. Wie sehen wir uns selbst? Und plötzlich war diese Frage, meine Identität in Christus, sehr relevant. Das ist die 1-Million-Dollar-Frage, wer bist du? Mein Verhalten ergibt sich aus meiner Vision, die ich von mir selbst habe, ich möchte ja dieses und jenes tun und erreichen in meinem Leben. Wenn wir uns einmal entschieden haben, wer wir sind, dann werden wir ganz natürlich auch unsere Handlungen, unsere Haltungen und unser Verhalten ändern, um unsere Person und Identität sichtbar zu machen, um zu zeigen, wer wir sind. Wer bin ich? Was ist meine Identität? Das passiert nach Wollerton häufig, dass wir uns Menschen suchen, die uns sagen, wer wir sind. All diese Leute, die da nicht so safe sind, die da nicht so sicher sind, wer sie sind, die suchen sich dann halt einfach Leute in ihrem Freundeskreis, der sagt ihnen dann, oder die sagen ihnen dann, wer du bist. Ständig, immer wieder neu. Und dann richtest du dich auf und sagst, ja, der hat gesagt, ich bin ein ganz großer Macker. Und dann laufe ich rum mit stolzer, breit geschulterter Brust und gehe durchs Leben. Aber das kann auch massiv schief gehen. Wir haben nicht nur Freunde und Mitmenschen, die uns sagen, wer wir sind, sondern auch viele Medien. Und da habe ich ein Medienproblembewusstsein. Es gibt junge Mädchen, das habe ich als Pastor selber erlebt und als Seelsorger. Da treibst du die Tränen zu den Augen raus. Wisst ihr, wenn junge Mädchen nur noch Haut und Knochen sind, dem Tode näher als dem Leben, weil sie in den Medien gesehen haben, eine Frau hat so nicht anders auszusehen. Und sie kotzen ihr gegessenes Essen wieder raus, stecken sich den Finger in den Hals runter, dann ist das ein Jammer. Sorry, dass ich euch das so derb sage. Es sind Menschen, die nicht sicher sind, wer sie sind, was ist ihre Identität und was ist ihre Aufgabe. Und weil sie sich nicht sicher sind, gucken sie sich dann stundenlang im Internet und Medien an, wer sie eigentlich sein sollten. Und suchen sich nach Idealbilder und messen sich an diesem Idealbild. So wichtig kann die Frage nach der eigenen Identität werden, dass heute sogar Mädchen sterben, wenn sie sich zu Tode hungern. Ich lese 2. Mose, also zurück im Alten Testament, Kapitel 19, Vers 5 bis 6. Und nun werdet ihr meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten. Dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst, so beauftragt der Mose. Ich weiß nicht, haben wir heute gehabt, keinen Lehrer unter uns? Ist jemand Lehrer? Pech gehabt. Aber das ist bei Lehrern, die sagen, das ist ein Konditionalsatz, da ist nämlich ein Wenn drin. Wenn, dann. Wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ein Konditionalsatz zeigt ja, was die Bedingung einer neuen Identität ist. Zeigt diese Bedingung auf. Und weißt du, was der Unterschied ist zwischen 1. Petrus 2, Vers 9 und dieser 2. Mose-Stelle? Obwohl es fast identisch ist, ist hochinteressant. Also in Petrus wird eine Stelle aus dem Alten Testament hier rausgebaggert und uns neu vorgelegt. Der Unterschied liegt zusammengefasst in den Versen zwischen Kapitel 2, Vers 3 bis 8. Und nun müsst ihr kurz zuhören. Denn ihr habt gekostet, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft. Und jetzt kommt's, um durch Jesus Christus geistliche Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an dem man anstößt und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Der einzige Grund für die Fremdlinge damals und für uns heute ist diese Wenn-Dann-Voraussetzung. Sie liegt allein darin, dass Jesus Christus gekommen ist, nicht um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wer an Christus glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Wer an Christus glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Der ist gerettet. Das ist die Basic all dieser ganzen theoretischen Diskussion. Ich will betonen, wer an Christus nicht glaubt, der lehnt nicht das Gericht Gottes ab, sondern er lehnt das Heil ab. Der legt das angebotene Heil, das Sterben Christi für dich, der lehnt es ab. Der lehnt nicht den Zorn Gottes ab, sondern er lehnt seine Gnade ab. Wenn wir über das Thema Gericht reden und so weiter, sind wir schnell dabei, wie kann Gott das zulassen. Aber der Mensch lehnt die Gnade, lehnt das Heil, das angeboten wurde, lehnt das ab. Der Weg, den Gott uns anbietet, ist die Bedingungslosen. Wenn du das Heil annimmst, die Gnade annimmst, dann. Aus dieser Identität, die uns durch Jesus gegeben ist, folgt dann auch in 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 2, die will ich euch nicht vorenthalten. Da steht, so legt nun ab alle Bosheit und allem Betrug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden, alles Sünden, die auf die Gemeinschaft von Christus zielen. Verlangt daher, wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten geistigen Milch, damit ihr durch sie heranwachst und Rettung erlangt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Predigt heute Morgen geistliche Milch ist. Aber wir sollen es hören. Rettung nicht als Bedingung, sondern auch als Folge unserer neuen Identität. Neue Identität. Darum legt nun alle Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und so weiter diese ganzen Dinge ab. Ich bin neuer Mensch geworden, also verhalte ich mich auch wie ein neuer Mensch. Ich komme zum letzten Teil. Es ist ja Petrus, der diesen Brief schreibt. Und es ist immer ganz interessant, wenn man so einen Brief von Petrus liest, dann muss man auch gucken, wer ist Petrus? Wo kommt er her? Und da möchte ich euch kurz hineinnehmen und ihr werdet schnell merken, was das mit unserer Identität zu tun hat. Wenn wir an Petrus denken, ist eine Geschichte nicht wegzudenken, die dummerweise auch noch dazu in alle vier Evangelien steht. Da klingeln dann sozusagen alle Alarmglocken, wenn es in alle vier Evangelien steht. Im Johannesevangelium bringt noch eine ganz besondere Perspektive über Petrus ein, weil er so deutlich macht, was unsere Identität bedeutet und wie es sich im Alltag auswirken kann und realisiert. Wenn ich sage Identität mit Christus, dann freuen sich ja alle, wenn man schon oft eine Predigt drüber gehört, alles wunderbar, aber eigentlich ist es nicht immer so ganz fassbar. Was bedeutet nun Identität in Christus? Am Beispiel von Petrus. Und vielleicht trifft es uns auch selber ganz persönlich. Erinnern wir uns an Johannes 18, den Kontext der Gefangennahme von Jesus im Garten Gethsemane. Und da steht, als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte, die Knechte und Pharisäer, mit Fackeln, Lampen und Waffen, da nun Jesus alles wusste, was nun passieren wird, er wusste, was auf ihn zukommt, ging er hinaus, also Jesus hinaus, und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Und nun kommt die Identitätsfrage auf Jesus zu. Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Er identifiziert sich als Jesus von Nazareth und Judas, der ihn verriet, stand neben ihm. Als nun Jesus zum zweiten Mal sagte, ich bin's, wichen sie zurück. Dann haben sie gespürt, was nun passieren wird. Er hat sich identifiziert. Als er zum zweiten Mal sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen auf den Boden. Da fragte er sie abermals, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus von Nazareth. Und Jesus antwortete, und das ist ein wunderbarer Vers, ich habe euch gesagt, ich bin's. Ich habe mich identifiziert, sagt Jesus. Ich habe euch gesagt, wer ich bin, sucht ihr mich, so lasst diese gehen, heißt es weiter. Damit sollte das Wort erfüllt werden, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. In der Gruppe von Jüngern ist Jesus der, der sich identifiziert, ich bin's. Dadurch schafft er Freiheit für die mit ihm gezogenen Jünger, dass ihnen nichts passiert. Dreimal taucht dieses Wort auf, ich bin's, in diesem Text. Jesus identifiziert sich mit diesen Worten vor diesen römischen Soldaten bei seiner Gefangennahme und schützt damit die Jünger, die bei ihm sind. Und gerade unter diesem Hintergrund ist die folgende Szene, die nun folgt, nach dieser Gethsemane-Geschichte, etwas ganz besonders, sehr wichtig. Im Hof des hohen Priesters, wo Jesus nach seiner Verhaftung gefesselt gebracht worden ist. Aber da passiert etwas, was unheimlich traurig und auch bedrückend ist. Da kommt Petrus plötzlich ganz neu auf die Bildfläche. Petrus folgt Jesus mit Abstand, wird dann von einer Magd auf seine Identität als Jünger Jesu angesprochen. Vers 17. Da sprach die Magd und Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von diesen Jüngern? Und er sprach: Ich bin's nicht. Vers 25. Simon Petrus aber stand da, wärmte sich. Er war immer noch im Hof des hohen Priesters. Da sagten sie zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Eine ganze Gruppe von Leuten haben ihn entdeckt und haben ihn komplett angesprochen oder konkret angesprochen. Er leugnete und sagte: Ich bin's nicht. Zum zweiten Mal. In Vers 26, 27, einer von den Knechten, und nun wird es ganz präzise, einer von den Knechten der hohen Priester, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus, gleich darauf krähte der Hahn. Dreimal hat Petrus seine Identität, sein Bekenntnis verleugnet: Ich bin's nicht. Und Petrus hatte doch vorher so Großes versprochen. Er war doch eigentlich ein mutiger Kerl, der herauskragend war. Herr, ich will mein Leben für dich lassen, hat er in Johannes 13 gesagt. Und wenig danach hören wir ihn sagen: Ich bin's nicht. Ist alles so nahe beieinander. Bin nicht dein Jünger, bin nicht ein Teil von dir, ich gehöre nicht zu dir, ich bin nicht dein Zeuge. Alles das, was er versprochen hatte, was er sich als Zielsetzung gegeben hat, als Vision hatte, war alles weg. Es ist der Moment des Zerbruchs der eigenen Identität und allem, was Petrus von sich gedacht hatte. Wer er ist, was er kann, was seine Berufung ist und was seine Bestimmung ist. Alles ist in sich zusammengebrochen. Petrus ist bis ins Mark erschüttert. Petrus war sicherlich kein Feigling. Er hat ja im Garten Gethsemane das Schwert gezogen, hat dem Römer das Ohr abgehauen. Der hat wahrscheinlich was anderes zielen wollen als nur das Ohr. Das könnt ihr euch denken. Er war mutig, hat das Schwert gezogen. Er hatte seine Bereitschaft bewiesen, mit Jesus zu sterben. Ja, wenn es da jetzt eine Auseinandersetzung mit Waffen gegeben hätte, da wäre der Petrus vorne dran gewesen. Aber er wollte nicht so sterben. Er wollte nicht so sterben wie Jesus, der am hohen priesterlichen Hof stand. Nicht wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Nicht wie ein Schaf, das stumm ist vor dem Scherer. So wollte er nicht sterben. Nicht so. Petrus folgt seinem Herrn von weitem nach, bleibt immer auf Distanz. Aber dieser starke Jünger, der einer der engsten Vertrauten von Jesus war, der Wortführer von den 12 Jüngern, zerbricht an einer Frage gestellt von einer Magd zu seiner Identität. Bist du nicht auch ein Jünger von Jesus? Das ist Versagen mit einer enormen Fallhöhe. So viel versprochen und so wenig ist dabei herausgekommen. Ich wiederhole das, wir sind nicht das, was wir sind, sondern wir sind das, was wir aus uns machen. Da kommt es auf den Punkt. Was hat er sich vorgenommen und was ist draus geworden? Scheitern und Versagen, das sind Dinge, auf die man im eigenen Leben nicht gerne angesprochen wird. Also ich zumindest nicht. Es sind Erfahrungen, auf die man nicht gerne zurückblickt und auch nicht gerne mit anderen teilt. Vor allem nicht öffentlich und dauerhaft. Das ist ja ein Worst Case, schlimmste Fall. Aber dieser Fall, von dem hier über Petrus berichtet wird, kommt ebenfalls 5 Milliarden Mal unter die Leute. 5 Milliarden Mal gedruckt in der Bibel. Jeder, der eine Bibel in die Hand nimmt, stößt früher oder später auf Johannes 18 und stolpert über diese Geschichte. Es ist doch so, wir wünschen, wir könnten die Zeit zurückdrehen, wenn wir gescheitert sind. Und unser Versagen auslöschen praktisch, dass es weg ist aus unserer Biografie. Petrus war den Angaben der Apostelgeschichte nach aber ein Führer gewesen der ersten Christenheit. Da war das schon vorüber, sein Scheitern, sein Fallen war schon vorüber. Und als dieser Brief geschrieben wurde, 1. Petrus, da war er ja schon in einer ganz neuen Rolle. Er war Führer, er war der Kopf der Christenheit. Er war derjenige, der die erste Pfingstpredigt vor Tausende von Menschen hielt. Und Tausende haben sich bekehrt durch das Wirken des Heiligen Geistes. Er war der Sprecher der 12 Apostel geworden und sein Wort hatte Gewicht in der Urkirche. Im Konzil, das damals stattfand,
war er der Wortführer, derjenige, der auf den alle geguckt haben. So, was machen wir jetzt, Petrus, was meinst? Wir alle wissen, die Geschichte seiner Verleugnung ist nicht am Tatort, nicht im Hof des Hohen Priesters geschrieben worden, sondern später, als schon bekannt war, dass er versagt hatte. Und es ist auch zu einer Zeit geschrieben worden, als Petrus schon einer der Säulen der ersten Christenheit war und ein unangetasteter Leiter war. Die Tatsache, dass ein führender Apostel in einem so schlechten, in einem so negativen Licht als Verleugner des Herrn dargestellt wird, dazu auch noch in allen vier Evangelien, spricht nicht nur für, und das ist ganz wichtig, die Authentizität dieses Berichts. Wenn jemand, der schon der Chef war, wenn der dafür sorgt, dass diese Geschichte noch erhalten bleibt, dann spricht es für die Authentizität des Berichts. So was hätte sich sonst doch niemand ausgedacht, gegen den Kirchenführer sowas zu schreiben, sondern es spricht auch noch für etwas anderes, und das ist fast noch wichtiger. Nämlich, dass Petrus trotz seiner Autorität, trotz seiner Position, sein eigenes Scheitern, sein eigenes Versagen und sein bitterliches Weinen im Nachhinein nicht klein geredet hat, nicht klein oder schön geredet hat, nicht versteckt hat oder versucht hat, die Geschichte hier irgendwie aus seiner Lebensbiografie zu löschen, sondern dass er als Leiter der Gemeinde in seiner Gemeinde dafür gesorgt hat, dass dieses Scheitern weiter überliefert wird bis zum heutigen Tag, heute Morgen in Köppingen im Gottesdienst. Denn woher sollten die Evangelisten denn gewusst haben, was da genau passiert ist? Es musste von ihm gekommen sein. Er musste derjenige gewesen sein, der dafür gesorgt hat, dass es niedergeschrieben wurde. Alle anderen konnten ja nicht wissen, was in diesem Hof des Hohen Priesters passiert ist. Was genau gefragt worden war, was gesagt worden ist, wer alles da war. Es ist ja, das war so präzise dargestellt, das ist unglaublich. Niemand wusste es besser, was da passiert ist, als er, der bitterlich geweint hat, als er vom Hof hinausgegangen ist, weil er versagt hatte. Das hatte nur Petrus selber wissen und weitergeben können. Und ich glaube, er hat es deswegen getan, weil in seinem Zerbruch, in seinem Scheitern, liebe Gemeinde, etwas geschehen ist, an ihm, mit ihm, das ihn vorbereitet hat auf seine zweite Berufung, die Jesus ihm gegeben hat, auf seine Bestimmung. Dort am See Genezareth, wo er dem Auferstandenen Jesus begegnet ist, der ihn nicht nach seinem Versagen gefragt hat, das ist hochinteressant, der nicht nach seinem Scheitern gefragt hat, sondern nach seiner Liebe zu ihm. Kommt zum Schluss, Geliebte, so nennt Petrus später in seinem Brief die Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben. Geliebte, nennt er die Flüchtlinge, die Zerstreuten, die in der Diaspora sind, die nach ihrer Identität fragen, die nach ihrer Bestimmung fragen. Geliebte, schreibt er zu ihnen. In jenem Morgen am See Tiberias hat Petrus die Gewissheit und Identität bekommen als Jünger, obwohl er versagt hatte, obwohl er Jesus verleumdet hat. An diesem Morgen hat Petrus die Gewissheit bekommen, dass seine Identität als Jünger Jesu nicht an ihm, an seiner Leistung hängt, an seinem Mut, nicht mal an seinem Bekenntnis, sondern an Jesus Christus und nur an ihm allein. Zweitens, dass seine Identität nicht gemacht, sondern empfangen wurde. Es wurde ihm geschenkt, diese Identität. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht selber gemacht, aufgrund eigener Leistung. Und drittens, dass ihn nichts von der Liebe Gottes und Jesus trennen kann, nicht einmal sein größtes Versagen. Nichts kann ihn von der Liebe Gottes trennen, nicht mal sein eigenes Versagen. Und viertens, und das Geliebte zu sein, die ultimative Identität des Fremdlings ist. Eure, liebe Gemeinde, meine, allen, die wir zu Jesus gehören, wir sind Geliebte. Das ist die stärkste und herausragendste Identitätsbestimmung. Damals, vor 2000 Jahren und auch heute. Mit dieser Identität in Christus geliebt zu sein, haben wir auch unsere Bestimmung erhalten als Christen. So lesen wir noch mal ganz zum Schluss. Nehme ich euch kurz noch mit hinein und dann möchte ich Amen sagen. Legt nun ab, nicht weil daran euer Heil hängt, sondern weil ihr schon ein auserwähltes Geschlecht seid,
königliche Priester, ein Volk des Eigentums, eine heilige Nation. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei, Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder, die begierig nach dem Wort Gottes, der unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset und zum Heil und wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Bestimmung. Aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen. Ich möchte noch ganz kurz beten. Vater im Himmel, ich möchte dir sehr danken, dass diese Geschichte hier in der Bibel verankert ist, die Petrus wieder aufgreift in der Rückschau auf sein eigenes Leben. Und vielen Dank, dass er die Jünger Jesu, die Nachfolger, die sich bekehrt hatten, die wiedergeboren wurden, dass er sie sieht, ganz empathisch, dass er ihre Herausforderungen sieht. Er sieht wohl, dass sie Flüchtlinge sind, dass sie sich orientieren müssen in der Welt, in der sie leben. Dass sie Herausgeforderte sind, Bedrängte sind. Aber er spricht ihnen zu, in aller Not, in aller Anfechtung, in der du dich befindest, du bist ein Geliebter, eine Geliebte. Das sollst du wissen über allem Zweifel, den du erlebst. Du bist eine Geliebte, du bist ein Geliebter, das sollst du wissen. Amen.